Herr Jesus, danken wir dir, dass wir jetzt auch dein Wort wieder haben dürfen, dass du mit deinem Heiligen Geist unter uns bist und dass du heute Morgen zu uns reden möchtest, Herr. Du möchtest unsere, nicht nur unsere Ohren, unseren Kopf, sondern auch unsere Herzen öffnen für das, was du uns sagen möchtest, Herr. Segne jeden Einzelnen, der heute Morgen gekommen ist. Sei du bei allen denen, die heute nicht hier sein können. Einige sind krank, Herr. Wir wissen darum, wir beten für sie. Aber sei du auch bei ihnen, richte du sie auf, lass sie frohen Mutes sein. Wir geben dir alle Ehre, Herr. Du kennst uns alle, jeden Einzelnen, auch die, die heute nicht hier sein können. Aber wir danken dir dafür, dass wir hier wieder Gemeinschaft haben dürfen. Wir dürfen zusammen singen, wir dürfen zusammen beten, wir dürfen das Wort hören. Und vielleicht hören wir auch noch das eine oder andere Zeugnis heute. Wir preisen dich einfach. Nimm du alles in deine Hand. Amen. Amen. Ja, wir haben ja in der Einleitung, in der kurzen Einleitung schon etwas gehört über den König. Wo ist er denn, der König, von dem wir gehört haben? Er ist im Himmel, in der ewigen Herrlichkeit. Und wo sind wir? Wer von euch hat da noch was mit Vergänglichkeit zu tun? Hände hoch. Mit Vergänglichkeit, ja. Oh, es kommt doch so ganz langsam, kommen die Hände hoch. Ich wollte gerade sagen, wenn keiner sich meldet, das ist falsch. Wer hat dann von euch was mit Unvergänglichkeit zu tun? Ja, natürlich. Ich gehe ja davon aus, dass wir da hingekommen sind inzwischen. Dass wir wenigstens die Hoffnung haben auf das ewige Leben. Aber darüber möchte ich heute mit uns ein bisschen sprechen und uns ein bisschen zum Nachdenken bringen. Und ich fange mal so an. Ich habe vor einiger Zeit einen Bericht gelesen über einen lebenslänglichen Strafgefangenen. Das war nicht klar, ob er jemals wieder aus dem Gefängnis kommt. Der Mann hatte sich damit abgefunden. Für mich wäre es ein unvorstellbarer Gedanke, ein Leben lang hinter Mauern und Stahlgittern, bewacht von Gefängniswärtern und Sicherungsanlagen und ohne die Möglichkeit, sein Leben in Freiheit selber zu bestimmen und zu gestalten. Worauf könnte der Mann sich noch freuen? Richtig begeistert sein? Vielleicht besseres Essen? Ein Freund im Gefängnis? Ab und zu ein Besuch? Aber alles, worüber er sich freuen und worauf er hoffen könnte, würde sich innerhalb des Gefängnisses abspielen, es sei denn, er würde die Nachricht bekommen, du bist begnadigt worden und kannst demnächst freikommen. Diese Nachricht würde sein Gefängnisdasein sofort verändern. Auch wenn er noch einige Zeit im Gefängnis bleiben müsste, die Freude über die Freiheit würde alles bestimmen. Und er würde alles tun, um sich die bevorstehende Freiheit nicht noch irgendwie zu verscherzen. Was kann uns noch richtig begeistern? Ich bin jetzt bei uns. Vom Stuhl reißen. Ein großer Gewinn? Eine große Reise? Die Nachricht, dass die befürchtete schwere Krankheit nicht bösartig ist? Oder die Nachricht, dass wir aus unserem Gefängnis befreit werden? Wofür würdet ihr euch entscheiden? Ja, wir leben in einem Gefängnis. Aber manchmal denke ich, wir haben uns viel zu sehr damit abgefunden, uns eingerichtet und können uns die Freiheit gar nicht mehr vorstellen. Unser Gefängnis ist die Vergänglichkeit. Es ist nicht nur der Tod, der uns am Ende des Lebens unsere Vergänglichkeit zeigt, sondern auch schon mittendrin im Leben zeigt sich die Vergänglichkeit überall. Ihr werdet es gleich merken. Zum Beispiel in der Abnahme unserer physischen Fähigkeiten. Wir werden ja nicht jünger. In der Begrenztheit und Unvollkommenheit unserer Gedanken und Taten und in der Zerbrechlichkeit unserer Beziehungen, unseres Glücks und unserer Fähigkeiten zur Liebe. Die Vergänglichkeit umgibt uns überall wie feste, unüberwindliche Mauern und Stahlgitter. Und alles, was uns noch begeistern kann und worauf wir hoffen können, sind Dinge innerhalb dieses Gefängnisses der Vergänglichkeit, wenn wir unseren Herrn und Heiland nicht gefunden haben. Aber jetzt kommt die gute Nachricht zu uns. Wir sind begnadigt worden. Wir werden freikommen, um dann in ewiger Freiheit von diesem Gefängnis zu leben. Die Frage ist, ist die Botschaft dazu geeignet, unser Leben zu verändern? Ich lese dazu die ersten Verse unseres Predigttextes aus Hebräer Kapitel 10 in den Versen 19 bis 21. Und da heißt es, weil wir denn nun Brüder und Schwestern durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Und wir haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. Wie ist diese Tür aufgegangen? Durch Jesus, der sein Fleisch und Blut gegeben hat für unsere Schuld. Der Schreiber des Hebräerbriefs hat den Tempel in Jerusalem vor Augen. Dort gab es einen Tempelvorhof, den alle Menschen betreten dürfen. Dann kam der Tempelhof für die gläubigen Juden, wo auch geopfert wurde, denn sie durften sich Gott nur durch Opfer annähern. Und dann gab es noch abgetrennt durch einen großen Vorhang das Allerheiligste, das nur der hohe Priester betreten durften und das auch nur einmal im Jahr. Er war der Mittler zwischen dem Volk und Gott und hatte den direktesten Zugang zu Gott. Wenn wir es mit dem Bild vom Gefängnis ausdrücken wollen, kann man sagen, dass für die Juden der Opferkult mit dem hohen Priester das Fenster aus dem Gefängnis heraus zu Gott war. Die Botschaft des Hebräerbriefs lautet, Jesus hat durch sein Leben, besonders dadurch, dass er sein Leben geopfert hat, alle anderen Opfer überflüssig gemacht und den Zugang zu Gott zur Ewigkeit für uns alle ermöglicht. Und selbst für die, die noch draußen sind und das noch gar nicht wissen. Die Tür aus dem Gefängnis ist offen und alle können hinaus. Bald ist Weihnachten. Und so kann man das Lied Macht hoch die Tür dann umdichten. Habe ich mal versucht und daraus gemacht, die Tür ist hoch, das Tor ist weit, geht ein zum Herrn der Herrlichkeit. Die offene Tür zur Ewigkeit können wir schon jetzt im Leben erfahren durch das Wort Gottes, durch die Gemeinschaft mit Gott und im Gebet und durch Jesu Gegenwart in uns durch seinen Heiligen Geist. Und dann können wir im Sterben sagen, wenn es irgendwann eines Tages dahin kommt, nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Wir sterben ja gar nicht, wir gehen hinüber. Wir haben gar keine Zeit zu sterben, weil in der Ewigkeit ist gar keine Zeit. So, den Schreiber des Hebräerbriefs bewegt eine Frage. Was müssen wir tun, damit wir den Zugang zur Ewigkeit nicht verpassen und die Freiheit nicht verspielen? Dazu lese ich jetzt weiter aus dem Hebräer 10, die Verse 22 bis 25. Und da heißt es, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, besprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Soweit das Wort. Lasst uns, heißt es hier. Es ist ein Anfeuerungsruf, eine Aufmunterung, ein Wachrütteln, wie zum Beispiel im Mannschaftssport, wenn man sich gegenseitig ermuntert, noch einmal alle Kräfte für ein Ziel zu motivieren oder wenn man sonst gemeinsam ein Ziel erreichen will. Dreimal kommt dieser Anfeuerungsruf. Lasst uns hingehen in die Gemeinschaft und Gott suchen. Lasst uns eifrig sein, zum Beispiel durch das Gebet und die Beschäftigung mit der Bibel, dem Wort Gottes. Indem wir mit ehrlichem und ganzem Herzen alles das beiseite lassen und nicht mehr tun, was uns von Gott trennt. sondern indem wir voll darauf vertrauen, dass das, was Gott uns sagt und gibt, wahr und gut für uns ist, uns ein neues Leben gibt, das nicht vom Gefängnis bestimmt ist, sondern von der neuen Freiheit, der Ewigkeit und die Freude darauf. Zweitens wird uns gesagt, lasst uns an diesem Bekenntnis festhalten. Lasst uns festhalten an Jesus Christus. Er lebt. Ich war in einer Gemeinde und da war eine Schwester, schon 10 Jahre in der Gemeinde, und dann hörten wir sie, sie dient einem indischen Guru. Und als wir sie daraufhin ansprachen, sagte sie, Jesus ist ja tot, wir müssen einem lebendigen Messias dienen. Und da habe ich mich gefragt, wie kann das angehen? 10 Jahre Gottes Wort hören und ich kenne die Gemeinde und ich weiß, was für ein Wort da verkündet wird. Das ist klar und eindeutig. Und trotzdem stellst du fest, es gibt Menschen, da kommt es nicht an. Es kommt einfach nicht an. Und dann dient man irgendjemanden, der uns nie dahin führen wird, wo wir tatsächlich alle hinwollen. So sollen wir doch, wenn es um den Weg in die Freiheit zur Ewigkeit geht, uns in Liebe umeinander kümmern, dass wir keinen vergessen. Es heißt immer so schön, eine Gemeinde ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Und wir sollen uns kümmern, dass jeder ermutigt wird, an Gottes Wort festzuhalten und seinen Willen zu tun. Wir sollen aufeinander Acht geben, denn Christsein ist kein Einzelsport, sondern ein Mannschaftssport, wo alle sich gegenseitig helfen, ermutigen und anfeuern, das Ziel zu erreichen. Zu diesen 3 Punkten, die der Schreiber des Hebräerbriefs hier nennt, gibt es nichts hinzuzufügen. Wir müssen es nur tun. Wir dürfen es tun. Müssen ist eigentlich immer falsch, das hört sich immer nach Zwang an. Aber wir dürfen das tun. Darum lasst es uns auch tun, damit wir in die Freiheit kommen und das Ziel der Ewigkeit erreichen. Lassen wir uns das nicht nehmen unserer Zeit, die von angeblichen herausragenden Könnern alles tun, um Gefängnisse für uns zu bauen, anstatt die Freiheit zu verkünden. In der Welt wütet ein Durcheinanderbringer, weil er weiß, dass er keine Zeit mehr hat. Das Kommen unseres Herrn ist aber nahe herbeigekommen. Und damit die Freiheit aus dem Gefängnis der Vergänglichkeit. Ich lese nochmal die Verse bis 25. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, um das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag sich naht. Und so ist es. Jetzt stellt euch mal vor, Jesus kommt in einer Woche wieder. Ja, würde ich auch sagen. Ich hoffe, das könnt ihr alle so sagen. Hier ist dann alles vorbei mit allem, was dazugehört, und errichtet sein Reich auf, seine Ewigkeit mit Frieden, Liebe und allem, was es bei Jesus gibt. Wie würdet ihr das finden? Würdet ihr euch freuen? Ein Halleluja habe ich mindestens gehört. Eigentlich hätten das alle rufen müssen. Eigentlich müsste dann doch Freude pur sein. Denn was gibt es Schöneres, als in der Welt Gottes zu leben, ohne Krieg, ohne Streit, ohne Ungerechtigkeit, ohne Krankheit und allem, was uns das Leben oft schwer macht. Und wenn das so ist, dass Jesus uns liebt und wir ihn von ganzem Herzen lieben, dann muss doch die Sehnsucht da sein, ganz mit ihm zusammen zu sein. Vielleicht kann man das folgendermaßen vergleichen. Wenn jemand einen anderen liebt, sein Partner oder sein Kind, und für eine längere Zeit getrennt ist, dann freut er sich doch, wenn sie zwischendurch telefonisch oder sonst Kontakt haben, aber der Wunsch ist da, dass sie ganz zusammen sind. Und dann gibt es große Freude. Nun ist der Zeitpunkt da, aber der eine verspätet sich. Was macht denn der dann, der wartet? Geht er einkaufen? Eine Freundin besuchen? Zum Sport und hört mit dem Warten auf? Oder wartet er weiter? Und das Warten wird immer intensiver und die Hoffnung wird immer größer. Das meint der Schreiber in unserem Bibeltext, wenn er uns schreibt, haltet an der Hoffnung fest, dass ihr eines Tages ganz mit Jesus zusammen sein werdet. Verliert das nicht aus den Augen, weil das, was dann kommt, unendlich schön ist in Gottes Welt mit allem, was da gilt. Haltet daran fest und freut euch, egal wann das sein wird. Spätestens nach dem Tod steht am Ende Jesus an der Tür und freut sich, euch zu sehen und euch bei sich zu haben. Manch einer sagt, wie soll ich mich darauf freuen? Ich lebe doch gerne und ich liebe das Leben. Ja, das Leben kann schön sein und wenn das so ist, dann freu dich und sei dankbar. Aber kannst du dir vorstellen, dass es mit Jesus noch schöner ist, noch viel schöner? Ich erinnere mich an einer Pastorentagung, wo ein Pastor plötzlich sagte, alle reden davon, in die ewige Herrlichkeit zu kommen. Aber wenn sie vor der Tür stehen, will da keiner hin. Dann sagen sie alle, Gott hat noch was mit mir vor. Und er hat recht. Er hat recht. Unser Leben hier ist sehr vielfältig. Und wir können ja nicht sagen, dass wir ungern leben. Ich denke schon, zumindest seit wir Jesus kennengelernt haben, leben wir doch gerne. Manchmal ist es aber sehr schwer, da möchte man weglaufen und hoffen, dass es bald vorbei ist. Und manchmal ist es wunderschön, da wünscht man sich, dass es immer so bleibt. Dann möchte man ewig so weiterleben. Es gibt im Leben viele interessante Dinge, Ereignisse, Abwechslungen und viele Aufgaben. Aber es geht alles vorüber, und zwar für uns alle. Wir müssen das Leben gut bestehen mit allem, was dazugehört. Entscheidend aber ist das Ende, dass wir am Ende das Ziel erreichen, nämlich Jesus in Gottes Ewigkeit. Und deshalb sollen wir an Jesus, an der Hoffnung festhalten und ans Ziel kommen. Das wird uns hier gesagt. Deshalb sollen wir treu bleiben, egal was uns passiert in unserem Leben. Treu bleiben. Nun sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, wie das geschehen soll. Er sagt, achtet aufeinander und spornt euch gegenseitig an zur Liebe und zu guten Taten. So funktioniert Einheit übrigens. Mir fiel dazu eine Filmszene ein. Nach einem Flugzeugabsturz ist eine Gruppe im Urwald unterwegs und in das rettende nächste Dorf. Sie können es nur schaffen, weil sie alle füreinander einstehen und jeder mit anpackt, mit überlegt, wie der richtige Weg ist, wie mit Essen gesorgt ist, Übernachtung geschafft wird und Gefahren abgewehrt werden. Und so sollen wir als Christen füreinander einstehen, aufeinander achten, mit anpacken, damit keiner unterwegs verloren geht und wir alle das rettende Ziel erreichen. Dazu brauchen wir Liebe füreinander und wir brauchen gute Taten. Genau da steht das Beispiel Jesu dahinter. Er hat aus Liebe alles für uns getan. Er tritt für uns ein, er passt auf uns auf und er tut alles für uns bis zur Selbstaufgabe. Bei ihm sehen wir, was Liebe und gute Taten sind. In dieser Liebe sollen wir leben, sagt uns das Wort, sagt nicht ich. Diese Liebe soll in unserem Herzen sein und konkret werden, nicht nur als allgemeines Gefühl, sondern in Taten, in denen jeder für den anderen verantwortlich ist, niemand gleichgültig dem anderen gegenüber ist, wir aufeinander aufpassen, füreinander da sind und uns gegenseitig helfen, damit jeder das Ziel erreicht. Wie sieht das denn in unserer christlichen Gemeinschaft, in der wir leben, aus? Worum geht es denn da? Wenn wir zusammenkommen in einem Gotteshaus, heute vielleicht im Kindergottesdienst, im Hauskreis oder einer anderen Gruppe, soll es dann nett sein, Spaß machen, freundlich zugehen und meine Interessen sollen befriedigt werden? Ich sage, so falsch ist es ja nicht. Warum soll es nicht freundlich zugehen? Warum soll uns der Gottesdienst nicht auch Spaß machen? Warum werden meine Interessen geschärft, nicht geschärft? Das ist doch wichtig und schön, wenn das so ist. Aber wenn es im Vordergrund an erster Stelle steht, dann wird die Gemeinschaft aufgekündigt. Wenn es zum Beispiel mal nicht so nett ist oder keinen Spaß macht, es ist noch schlimmer. Wir sagen damit, dass das, was Jesus für uns getan hat, dass er sich hat verspotten, auspeitschen und kreuzigen lassen, nur nett ist und uns vor allem nette Stunden bringen soll, während viele andere Dinge im Leben viel wichtiger sind. Sagt er das? Habe ich nicht gelesen und nicht gehört. Eine Gemeinde, die Gemeinschaft der einzelnen Christen, ist nicht in erster Linie dafür da, den Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen oder alten Menschen nette Stunden zu schaffen, sondern es geht um das Wichtigste überhaupt, dass Menschen auf dem Weg zur Ewigkeit gestärkt und ermutigt werden, damit sie das Ziel erreichen. Dafür ist Jesus in die Welt gekommen und dafür hat er alles getan. Das kann ja sogar auch mal ziemlich unangenehm sein. Ich bin in erster Linie Seelsorger. Es passiert hinter verschlossenen Türen, aber manchmal muss ich Geschwistern auch unangenehme Dinge sagen, in der Gefahr, dass man mich danach nicht mehr mag. Aber damit kann ich leben. Dafür ist doch Jesus in die Welt gekommen. Manche sagen, für meinen Glauben brauche ich keine christliche Gemeinschaft oder ich gehe nur hin, wenn ich sie brauche. Das habe ich auch schon gehört. Haben mir auch Leute gesagt. Als ich meine Frau kennenlernte und wir das erste große Gespräch miteinander hatten, in der Seelsorge wohlgemerkt, und ich sie anschließend einlud und sagte, komm doch Sonntag zum Gottesdienst. Was hat sie da geantwortet? Weißt du das noch? Ja, das ist der einzige Tag in der Woche, wo ich ausschlafen kann, hat sie gesagt. Das geht ja nicht. Und da habe ich ihr gesagt, na gut, aber du tust dir ja nichts Gutes. Und da hat sie sich umgedreht und gesagt, wieso? Und da habe ich ihr gesagt, weil Gott das Wort, das ich dir gesagt habe, in der Gemeinde bestätigen will. Stimmt das?
Ja.
Und was ist passiert bei Manfred Vetter? Der hat die entscheidenden Dinge, die ich ihr im Seelsorgegespräch gesagt habe, in der Gemeinde bestätigt, in der Predigt, obwohl er kein Wort von dem wusste, was wir gesprochen haben. Und seitdem habe ich meine Frau nie wieder erlebt, dass sie nicht am Gottesdienst teilnehmen wollte. Und das ist jetzt fast 30 Jahre her. So muss das gehen. Und da sagen mir Leute, für meinen Glauben brauche ich keine christliche Gemeinschaft. Jemand hat mal zu mir gesagt, in der Gemeinde, da gehe ich doch nicht hin. Na, da sitzen ja nur Scheinheilige. Wenn ich zu Jesus kommen will, dann gehe ich in den Wald. Ja, dem muss ich mal meine Predigt über Ameisen halten. Die ist übrigens gigantisch. Aber die halte ich für gewöhnlich vor den Sommerferien, wenn man dann in den Schwarzwald kommt und sieht so einen großen Ameisenhaufen, dass man sie dann auch zu würdigen weiß. Ja, oft wird ja argumentiert, dafür habe ich keine Zeit, in Gottesdienst zu gehen. Ich habe ein Spiel, wir wissen ja, wie viele Fußballspiele sonntags morgen stattfinden. Ich habe ein Spiel, ich habe ein Konzert, ich habe ein Familientreffen oder einen anderen wichtigen Termin. Die brauchen mich, die kann ich nicht im Stich lassen. Gilt das nicht gerade und besonders für die christliche Gemeinschaft, dass die Starken im Glauben, denen es gut geht und die vielleicht gerade keine Gemeinschaft benötigen, gebraucht werden, um die zu ermutigen und zu stärken, die zweifeln, denen es nicht gut geht? Die erste Motivation, in einer christlichen Gemeinschaft zu leben, sollte nicht sein, dass ich etwas brauche, sondern dass ich etwas geben will mit meiner Liebe, um andere zu ermutigen und zu stärken, die es brauchen. Und natürlich brauche ich das Wort Gottes auch. Das ist ja auch ein wichtiger Grund, warum ich in den Gottesdienst komme. Weil ich das brauche. Keine Frage. Aber genauso wichtig ist es, auch den anderen zu sehen. Jeder Einzelne, der rechts und links neben euch sitzt, sofern das der Fall ist, hier sehe ich auch ein paar Einzelplätze, der darf sich gerne mal nach links und rechts umdrehen, damit er mal gewiss wird, der, wo da sitzt, ist auch von Gott geliebt. So ist das nämlich. Ja. Was tun und sagen wir, wenn wir merken, dass es jemandem schlecht geht, der im Glauben Zweifel oder Trost braucht? Den schickt er zum Seelsorger, ne? Nee, so ist das nicht. Da seid ihr auch für verantwortlich. Der Seelsorger wird eigentlich nur in Ausnahmesituationen gebraucht. Für die allgemeinen Dinge in der Gemeinde ist jeder Einzelne da. Wenn du gut zuhören kannst, wenn du beten kannst und wenn du verschwiegen bist, dann bist du ein guter Seelsorger. Hast du das gewusst? Darum geht es. Aber was tun wir? Geben wir ihm Alltagsnahrung für die Seele, wie zum Beispiel Kopf hoch? Wird schon wieder? Ich denke an dich. Ach ja, das geht auch wieder aufwärts. Oder wenn es ganz schön wird, geh zum Psychologen. Oder geben wir ihm göttliche Nahrung für die Seele? Wie viel besser ist es dann, wenn wir zum Beispiel von unseren Glaubenserfahrungen erzählen, einfach und mit eigenen Worten? Das tue ich übrigens immer im Seelsorgegespräch. Ich erzähle immer von meinen eigenen Erfahrungen und auch von meinen Fehlern, das ganz wichtig ist. Ich möchte nämlich, dass wir uns auf einer Ebene begegnen und dass keiner denkt, der sitzt da oben und ich sitze da unten und der hält jetzt den Daumen von oben auf mich runter. So wirst du nie im Leben etwas erreichen. Weder in der Welt noch im Geistlichen. Sagen wir doch den Menschen, ich bete für dich oder bete gemeinsam mit der Person, lies etwas aus der Bibel vor und sag ihm einen schön ermutigenden Vers. Wir denken manchmal, ich weiß nicht, ob der andere das will und halten uns dann lieber zurück. Aber die Scheu liegt nicht bei dem, der Hilfe sucht, sondern bei uns Christen. Wir waren in einer Gemeinde und plötzlich rief uns ein Ehepaar an und sagt, könnt ihr nicht mal vorbeikommen? Bei uns kommt nachher ein Alkoholiker zu Besuch. Könnt ihr dem nicht mal das Wort Gottes bringen? Das war übrigens ein Bruder, der die Bibelstunde geleitet hat in der Gemeinde. Und dann habe ich ihn gefragt, warum macht ihr das nicht selber? Dann hat er gesagt, das finden wir direktiv, übergriffig. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Wie kann ich als Gotteskind einem anderen das Wort Gottes nicht sagen, weil ich mir dabei denke, ich bin da übergriffig. Aber ihr müsst mal unter Leute gehen, da könnt ihr was erleben. Es ist unglaublich. Ich habe auch oft Menschen gehört, die sich über Pastoren beklagen, die nicht mit ihnen gebetet haben. Es gibt inzwischen Pastoren, ich habe von einigen gehört in letzter Zeit, die gesagt haben, Krankenbesuche gehören nicht zu meinem Dienst. Und ich sage, warum ist der eigentlich Pastor? Das ist doch unglaublich. Aber auch das gibt es in diesen Tagen. Endzeit. Es geht in der christlichen Gemeinschaft zuerst darum, dass wir und andere das Ziel, die Ewigkeit erreichen. Das ist das Allerwichtigste in unserem Leben und dazu ist es ein wunderschönes Ziel. Die Vorfreude darauf ist keine Vertröstung auf die Ewigkeit, sondern gibt Kraft, Trost und Hoffnung für unseren Alltag. Wir können das Leben lieben, aber dennoch ist die Ewigkeit mit Jesus unendlich viel schöner. Amen.
Ja, der Sonntag, er ist nicht zum Ausschlafen da, so wie Rolf uns das erzählte, sondern am Sonntag wollen wir Jesus loben und preisen und ihm danken und Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist der Sonntag. Ne? Aber wer möchte, der darf sich nach dem Mittagessen noch eine Stunde hinlegen. Ne? Wer schlafen möchte, darf auch schlafen. Aber alles zu seiner Zeit. Ich habe mich heute gefreut, heute Morgen. Und ich war auf dem Weg zum Auto, um dann weiterzufahren zum Gottesdienst. Und da spricht mich Helga an. Helga ist eine ältere Dame. Und ja, wie alt ist sie? Na, 80 plus X, sage ich mal. Eine ältere Dame. Und sie fragte mich, ob ich eine Bibel für sie hätte, zum Weitergeben. Und da hab ich schon gestaunt, denn ich habe ihr vor ein, zwei Jahren eine Bibel gegeben und habe mit ihr auch das Übergabegebet gesprochen. Und ich habe mich gefreut, dass das, was ich damals gemacht hatte oder getan habe mit ihr, ja, dass das weitergeht, dass es nicht so eine Eintagsfliege ist, sondern dass es weitergeht. Und ja, und dann frage ich sie, Helga, Mensch, hast du denn heute auch schon gebetet? Natürlich, Reinhard, ne? Also das Beten gehört mittlerweile zu ihrem Leben. Ja, das war für mich eine riesige Freude, dass Jesus da, wo ich aufgehört habe damals, dass er da weitermacht. Ne? Und Andreas, darüber haben wir am Freitag auch gesprochen. Da ist dann kein Stopp, sondern es geht weiter. Jesus mit dem Heiligen Geist wirkt in den Herzen. Die frohe Botschaft geht weiter, so wie es sein soll, so wie es die Schrift sagt. Ganz kurz noch zum vergangenen Freitag. Wir waren 7 Leute. Andreas war mit dabei, da habe ich mich sehr gefreut. Wir hatten 2 Prediger, den Wolfram und den Wolfgang. Wolfram, der hat ohne Verstärker gepredigt und der Wolfgang hatte so einen Lautsprecher dabei. Ganz kurz, das war wirklich phänomenal und wir haben 120 Bibeln verteilt, in Hände gegeben, die unser Jesus vorbereitet hat. Wir hatten, also alle 7 jetzt, ne? Nicht nur ich, 35 Übergabegebete. Und das war wirklich wieder so großartig. Wir wollen Jesus loben und preisen, ja, dass er uns diese Freude bereitet hat. Amen.
Ja, du hattest was gesagt davon, das fand jemand übergriffig, die Botschaft weiterzugeben. Ich hatte letzte Woche im Rahmen der Berufstätigkeit ein Telefontraining und die Trainerin sagte in dem Zusammenhang, wenn man so Smalltalk macht, lockere Gespräche, dann ist es tabu, über Politik oder über den Glauben zu sprechen. Da habe ich gedacht, na, das ist ja ein Ding. Das kann ich überhaupt nicht teilen, diese Ansicht. Und sie hat aber auch in ihrem Vortrag an manchen Stellen so ein bisschen psychologisch hergeleitet, dass wir ja aufgrund unserer Entwicklung von Alters her noch so ein bisschen, ja, es ging so ein bisschen ums tierische Verhaltensmuster und so weiter. Und dann konnte ich mir ja nicht verkneifen, am Schluss zu ihr zu sagen, dass alles, was so wissenschaftlich ist in ihrer Meinung nach, es gibt auch ganz andere, die den Kreationismus befürworten, also nicht nur die Evolution. Ich glaube nicht, dass wir vom Affen abstammen.
Guten Morgen, meine lieben Geschwister. Ich begrüße euch in dem Namen Jesus Christus. Ich habe da so ein kleines Zeugnis, das mir gerade so eingefallen ist. Bei dem, was wir alles hier Schönes gehört haben, auch wie es zum Glauben kommt, war mein Sohn, der ja auch zum Glauben vor kurzem gekommen ist und sich taufen hat lassen, erst vor kurzem mit seinem Cousin zusammen. Und sein Cousin ist verheiratet mit einer Tunesierin, ich weiß gar nicht genau, was für ein Landsmann sie ist, auf jeden Fall sind das Moslems, ihre Familie. Und naja, bei uns ist es ja, wir sind ja Sinti, wie ihr wisst, ist es ja so, dass die Frauen dann immer dem Mann so ein bisschen folgen. Und naja, nun hat sein Sohn, also mein Neffe, meinem Sohn erzählt, der ist jetzt wieder gestern übrigens Vater geworden, heute Nacht ist er wieder Vater, zum zweiten Mal Vater geworden, erzählt, dass er sein Baby bald taufen lassen werden wollen, oder nein, Quatsch, beschneiden lassen will lassen. Und naja, da habe ich dann so, mitgekriegt, das Gespräch, hat mein Sohn mir das ein bisschen erzählt und sagt, Mensch, das ist für uns Christen, ja, aber der nimmt es ja auch nicht so mit dem Christentum so ernst und von daher ist ihm das ja auch egal. Also er ist mehr mit allem einverstanden, ne? Mit Christentum, auch mit Moslem, die sind ja alle gut und er glaubt jetzt nicht, er glaubt zwar schon an Gott, aber ne, so lala. Na gut, und dann habe ich das meinem Sohn erklärt, ich sage, du hör mal zu, das ist eine ganz schwerwiegende Sache für Christen. Wenn man das in der Bibel beliest, wie Paulus darüber denkt und dass das hier abgeschafft ist durch Jesus Christus und dass wir in Zeiten der Gnade leben und das auch in Anspruch von uns nehmen sollten und das an Gesetz, Gesetzlein. Das habe ich meinem Sohn dann so erklärt. Und sage, Mensch, Papa, das muss ich unbedingt meinem Cousin erzählen. Der weiß das gar nicht, dass das für Gott so wichtig ist. Ich sage, doch, das ist für Gott sehr, sehr wichtig, um dass du auch zu erkennen gibst, dass du die Bibel liest und siehst, welchen Weg Gott beschreitet und du ihm folgst weiterhin und nicht nur im Alten Testament wie ein Pharisäer stehen bleibst. Ja, sagt er, dann erzähle ich ihm das mal. Naja, gut, kurze Rede, kurzer Sinn, hat er ihm das erzählt. Und nun ist es so, dass er das in der Bibel mit ihm nachgelesen hat, wo Paulus dann schimpft und sagt, von mir aus könnt ihr auch sonst noch was machen, aber dann werdet ihr nicht den gerettete Gnade empfangen. Hat ihm das so erzählt und hat er umgeschlagen, unser Herr Jesus Christus hat da geholfen, hat seinen Heiligen Geist geschickt, hat ihn erleuchtet, er liest jetzt Bibel, ist zur Erkenntnis gekommen und will auch nächstes Wochenende zu uns in der Versammlung kommen, nimmt seinen Vater mit und wird wohl jetzt doch Jesus seinen Weg beschreiten und folgen. Und das Kind wird dann wohl auch den Weg beschreiten. Und das wollte ich euch nur mal mitteilen.